Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 21. August, 7.07 Uhr. Und das heißt, Stand jetzt ist hier der erste Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, um im Büro oder im Freundeskreis sportliche Kompetenz aufwarten zu können. Das machen wir sehr gerne für euch, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber. Und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Steht Großes bevor.
Oh ja, ein Wochenende mit zwei europäischen Fußballfinals. Großer Fußball, jede Menge Emotion und am Ende hoffentlich das Treble für die Bayern.
Ja gut, das auch. Meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Meinte eigentlich was anderes. Heute wird endlich wieder gebadet.
Hä? Was?
Naja, heute ist Tag der männlichen Körperpflege, zumindest in den USA. Und da hatte ich gedacht, zur Feier des Tages werde ich meinen Mitmenschen und meiner Familie mal eine Freude machen und dann auch mal wieder ein schönes Bad nehmen.
Du und waschen, zwei Dinge, die nicht wirklich zusammenpassen. Genauso wie rasieren übrigens.
Die Frage ist, wo? Aber das wollen wir jetzt niemandem irgendwie Bilder
im Kopf. Genau, bitteschön.
Passt auch hervorragend. Dinge, die nicht zusammenpassen zu unserer Sendung, denn Teile unserer Sendung, die verbinden heute ebenfalls Dinge, die eigentlich nur getrennt voneinander existieren können. Das sagen zumindest diverse Despoten und korrupte Funktionäre. Sport und Politik nämlich.
Oh ja, genau. Wir blicken heute auf ein Fußballspiel zurück, das zur politischen Entspannung und Völkerverständigung viel beigetragen hat. Wir gratulieren einem Sportler zum Geburtstag, der nach seiner Karriere auf Politik umgesattelt ist. Und dazu haben wir noch viele andere spannende Themen für euch vorbereitet. Ach, es lohnt sich dran zu bleiben.
Ja, vor allen Dingen im Schwerpunkt blicken wir natürlich völlig unpolitisch auf die Finalentscheidung im Fußball. Das Champions League Finale zwischen Bayern und PSG. Das bringt uns gleich ZDF-Kommentator Bela Reti etwas näher.
Und wir beginnen jetzt aber eine Stufe tiefer, möchte ich sagen, in der Europa League.
Stand jetzt aktuell.
Bevor wir gleich auf das Champions-League-Finale vorausblicken, schauen wir erstmal auf die, wie sagte Franz Beckenbauer mal, auf den Verlierer-Cup, also auf die Europa League.
Ja, und mein Freund Thomas Helmer, ja, also der hat ja bei der, vielleicht erinnerst du dich, der hat bei der Auslosung der Europa League genau das gesagt. Weißt du, da kommt Thomas Helmer als Altinternationaler dorthin, soll ziehen und da sagt er, na und wie, welche Erinnerungen hast du an den Europapokal? Und da sagt er, ja, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, das ist der Cup der Verlierer. Also wenn man in die Gesichter der beiden UEFA-Funktionäre geguckt hat, da hattest du gedacht, so holen wir den Typen jetzt direkt von der Bühne oder soll er trotzdem noch unsere Kugeln ziehen? Naja gut, also gut, der Cup der Verlierer, darüber reden wir, aber mit zwei großen Mannschaften muss man sagen. Es ist ein bisschen böse gesagt, der Cup der Verlierer. Da steht immerhin ein Finale der Rekorde heute Abend in Köln auf dem Programm. Der FC Sevilla ist Rekordsieger in diesem Wettbewerb, also UEFA Cup und Europa League zusammengenommen. Zuletzt holten die Spanier zwischen 2014 und 2016 den Pott dreimal in Folge. Und zwar seit 2006 insgesamt fünfmal. Also die kennen den.
Die kennen den und das hat wirklich was, dieses Finale, denn Sevilla trifft auf Inter und die haben ebenfalls einige Rekorde in diesem Wettbewerb aufgestellt, alles in dieser Saison übrigens, zum Beispiel den für den höchsten Halbfinalsieg des Wettbewerbs ever, 5-0 gegen Donetsk, das hatte es weder in Europa League noch im UEFA Cup bisher gegeben in einem Halbfinale, nicht einmal in der Addition von Hin- und Rückspiel und jetzt fiel das in einem Spiel, 5 Tore.
Ja. Wahnsinn, ne? Also und das ist schon bemerkenswert, weil sie davor auch nicht so wirklich viele Tore geschossen haben, aber da haben sie sich dann mal ordentlich ausgelassen und den ersten Spieler, der in 10 aufeinanderfolgenden Europa League Spielen jeweils trifft, gab es bisher auch noch nie. Romelu Lukaku hat das als erster wirklich geschafft und mit insgesamt 19 Toren ist er nun auch der treffsicherste Belgier aller Zeiten in diesem Wettbewerb.
Tja, und das war's auch noch nicht mit Inter-Bestmagen, denn eine hat Lukaku heute Abend noch im Sinn. In seiner ersten Saison für Inter kommt er, Stand jetzt, auf 33 Pflichtspieltore. Das ist nur eines weniger als der große Ronaldo, also der echte, der ohne Vornamen, der dicke, der Brasilianer, du erinnerst dich, mit dieser nackten Dreiecksfrisur da.
Ja,
in
richtig.
Seiner Premierensaison bei Inter hatte der nämlich 34 Pflichtspieltore erzielt. Und ein Spiel hat Lukaku noch, um gleichzuziehen. Wäre auch gelacht, wenn er das nicht schaffen könnte heute Abend.
Ja, und das könnte sogar ein ganz gutes Omen sein, denn Ronaldo gewann 1998 in seinem 34-Tore-Jahr schließlich mit Inter auch den UEFA-Cup. Und mal ganz ehrlich, es wäre für Inter jetzt auch mal höchste Zeit, mal wieder was zu gewinnen. Der letzte Titelgewinn überhaupt datiert aufs Jahr 2011. Da waren sie damals italienischer Pokalsieger. Was würdest du für heute sagen? Wohin tendierst du?
Zu Inter 3-1.
Ja, schon, ne? Ja. Ist das fachlich oder ist das ein emotionaler Tipp?
Beides, aber auch fachlich. Also nach diesen ganzen Rekorden, da kann eigentlich nichts anderes dabei rauskommen. Und vor allem so, wie die aufgetrumpft haben im Halbfinale und auch im Viertelfinale. Also da glaube ich schon, das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die hinten nicht wieder so kompakt stehen. Und Lukaku, der murmelt da vorne auf jeden Fall einen rein.
Ja, wie du weißt, aber beide Mannschaften habe ich ja jetzt im Rahmen der meiner Tätigkeit für die UEFA bei der Europa League gesehen. Von Inter war ich anfangs nicht so begeistert. Das war mir sehr, sehr harmlos, was sie da gemacht haben. Dann haben sie allerdings gegen Donetsk ja wirklich gezeigt, puh, dass sie auch können, wenn sie wollen. Der FC Sevilla hat natürlich gegen Manchester wirklich ganz, ganz stark gespielt. Sehr, sehr emotional. Die waren mir ein bisschen zu emotional, muss ich auch sagen. Da kam doch dann so ein bisschen dann auch dieses südländische mir zu stark durch. Ich glaube auch, dass das kein schönes Spiel wird, weil beide Mannschaften die ganze Sache nicht nur sportlich, sondern sehr, sehr emotional angehen werden. Aber ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass Inter die bessere Mannschaft ist. Und jetzt sehe ich es mal emotional und nicht fachlich. Mein Cousin aus Italien, also ich habe einen Cousin in Italien, der ist großer Inter-Mailand-Fan und ich gönn's ihm von Herzen, dass sein Team, nachdem sie Vizemeister, mal wieder Vizemeister wurden, endlich mal wieder einen Titel gewinnen. Von daher drücke ich auf jeden Fall Inter die Daumen und hoffe dann schon, dass der Cup dann nach Mailand geht.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntag ist es soweit, dann kann der FC Bayern nach den Sternen greifen. Nach dem 3-0 gegen Olympique Lyon im Halbfinale der Champions League kommt es nun zum Finale, zum Knaller gegen Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel und natürlich mit Neymar und mit Kylian Mbappé. Und das Beste, der Fußball-Leckerbissen, der läuft im Free-TV. Das ZDF überträgt die Partie ab 20.15 Uhr live mit dabei im Estádio da Luz. In Lissabon ist Bela Reti, der wird das Spiel am Sonntag kommentieren. Und wir hatten bereits jetzt die Gelegenheit, uns mit dem ZDF-Fußballexperten über das Match, die Chancen der Bayern und das deutsch-deutsche Trainerduell zu unterhalten. Bela, Bayern gegen Paris. Die Fußballfans in Europa erwartet ein echtes Highlight. Wie sehr freust du dich auf das Spiel und darauf, auch selbst vor Ort zu sein?
Ja, sehr. Also allein schon, dass wir im ZDF wieder Champions League machen können in diesem Ausmaß, ist toll. Und dann auch schon mit dieser Paarung Bayern gegen Paris. Das ist Spektakel pur, möglicherweise, was auf dem Papier steht zumindest. Also die spektakulärsten Offensiven in ganz Europa. Auf der einen Seite Mbappé, Neymar und die Maria, auf der anderen Seite Lewandowski und Serge Gnabry. Ich glaube, es war ein torreiches Spiel, ein sehr spannendes Spiel. Und Bayern München gilt zwar allgemein weltweit als der große Favorit für den Gewinn der Champions League, aber für mich ist diese Konstellation eine sehr reizvolle. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich offen.
Wie erwartest du die Bayern am Sonntag? Worauf muss man sich einstellen? Wie wird die Spielweise aussehen? Vielleicht auch im Vergleich zu Lyon oder auch zum Spiel gegen Barca?
Bayern München ist sehr selbstbewusst, sehr dominant, zieht immer seinen eigenen Stil durch. Und dieser Stil beinhaltet auch eine sehr offensiv ausgerichtete Verteidigung. Das wäre ja schon gegen Lyon an den einen oder anderen Stelle schon fast schiefgegangen. Deshalb denke ich, dass er zum Beispiel taktisch umstellen muss, der Trainer. Also Bayern dann nicht wie gewohnt, sondern ein bisschen anders, vielleicht mit zwei Sechsern. Also Kimmich zurück ins Mittelfeld, Pavard als rechter Verteidiger, vielleicht Coman statt Perisic. Also wird es einige Veränderungen geben, weil man muss vorsichtiger spielen gegen Paris. Denn wenn man zu weit aufrückt und hinten die Räume frei sind, hinter dem Rücken der Abwehr, dann sind die nicht mehr zu halten. Dieses Offensivtrio von Paris mit Di Maria, mit Neymar und Mbappé ist einfach Weltklasse.
Diese 8-2 Gala gegen Barcelona, die war ja schon fast irrwitzig im Viertelfinale. Ja, da hatten die Bayern dann auch nochmal nachgelegt gegen Olympique Lyon, letztlich souverän 3-0 gewonnen. Bisschen was lief aber trotzdem nicht so, wie sich Hansi Flick das vorgestellt hat. Braucht's am Sonntag eine deutliche Leistungssteigerung gegen Paris Saint-Germain?
Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sagt, die Chancen, die Lyon am Anfang liegen gelassen hat gegen Bayern, die hätte Paris möglicherweise gemacht und da steht es 1-0 oder 2-0 und da wiederzukommen, gut, das kann Bayern auch aufgrund der Qualität und aufgrund der Mentalität, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig Und man vergisst beim 8:2 gegen Barcelona zum Beispiel auch, dass es beim Stande von 1:1 da einen Pfostenschuss gab von Barca. Und wenn die dann führen, läuft es möglicherweise auch ein bisschen anders. Also dieses Ergebnis ist natürlich spektakulär, aber auch trügerisch. Diese Fehler gerade in der ersten Viertelstunde in beiden Spielen, die gemacht worden sind, würde Paris ausnutzen und nicht verzeihen.
Mit Thomas Tuchel und Hansi Flick stehen sich im Endspiel jetzt zwei deutsche Trainer gegenüber. Für beide wäre es der erste Titel in der Champions League. Was zeichnet die beiden aus deiner Sicht?
Ja, natürlich sind ganz unterschiedliche Typen. Für Hansi Flick ist das die erste Saison im Grunde genommen als Cheftrainer im bezahlten Fußball. Aber er hat natürlich diese Turniererfahrung aufgrund von diversen EMs und WMs als Assistent von Joachim Löw. Und da war er auch nicht nur der Assistent, sondern schon eine prägende Figur und ein Impulsgeber für Trainingsinhalte. Also es ist schon eine sehr reizvolle Konstellation. Witzig ist, wenn Tuchel das gewinnt, wer ist der Nächste, der in Mainz ausgebildet worden ist? Der Vorgänger war ja Klopp. Also ist die Trainerschule für den internationalen Fußball. Die beiden sind sich ja, sagen wir mal, im Wettbewerb noch nie begegnet, weil, wie gesagt, Flick schon erst seit November auf dieser Position ist.
Jetzt wurde die Champions League Endrunde ja in dieser Saison Corona-bedingt unter deutlich außergewöhnlichen Umständen ausgetragen. Erstmals in Turnierform zu Ende gespielt, ohne Hin- und Rückspiele. Wie schätzt du vor dem Hintergrund der Geisterspiele den sportlichen Wert dieser Saison ein in Sachen Champions League?
Es sind keine äußeren Einflüsse da. Das heißt also, der gute Fußball gewinnt unabhängig von der Atmosphäre. Das ist ein positives Zeichen. Klar ist aber auch, dass die Mannschaften aus den Ligen, die eine längere Pause hatten und ausgeruhter sind, nämlich die Franzosen und die Deutschen, einen kleinen Vorteil hatten gegenüber, sagen wir mal, Engländern und Spaniern, die bis zum Ende durchgespielt haben. Es ist eine sehr spannende Form, aber das muss man alles in Klammern setzen. Das ist alles ein Notfallplan, leere Ränge. Da kann man sich zwar langsam dran gewöhnen, man kann die Qualität des Spiels genießen, aber es fehlt schon ein entscheidender Aspekt, nämlich die Atmosphäre. Karl-Heinz Rummenigge sagte, diese Form hätte vielleicht Zukunft. Interessanter Gedanke, aber das wird die UEFA nicht machen, weil da fehlen Spiele, also die Rückspiele zum Beispiel, und damit fehlt auch Geld. Und wenn Geld fehlt, sagt die UEFA nein.
Auch das Finale wird natürlich wieder so ein Geisterspiel sein. Wie gehst du als Kommentator mit so einer Atmosphäre, so einer Gespensteratmosphäre um?
Für mich wird es das erste Geisterspiel sein, was ich kommentieren werde. Das wird garantiert eine sonderbare Situation. Ich hatte mal in den 90er Jahren eine ähnliche Erfahrung, sagen wir mal. Da spielte Bayern München im UEFA Cup, das gab es tatsächlich mal, bei Benfica Lissabon. Und das Hinspiel hat man hoch gewonnen durch, glaube ich, 3 oder 4 Klinsmann-Tore. Und zum Rückspiel kamen ganz wenige. An diesem Abend waren, glaube ich, nur 3.000 oder 5.000 Zuschauer im Estadio da Luz. Und so ein ähnliches Gefühl wird es wahrscheinlich auch sein am Sonntag gegen PSG. Da hatte ich auch das Gefühl, Selbstgespräche zu führen. Das wird sicherlich ein paar Minuten dauern, um sich daran zu gewöhnen. Aber danach konzentriert man sich dann auf die große Qualität dieser Spieler, die sich unten auf dem Rasen tummeln.
Und wie lautet dein Tipp?
Ich habe ja eingangs gesagt, dass es zwei grandiose Offensivreihen sind, die zwar auch über vernünftige Defensiven verfügen, aber das ist das spektakulärste Moment, was in Europa auf dem Platz steht. Lewandowski und Gnabry zusammen 24 Treffer in der Champions League. Auf der anderen Seite Neymar, ein Champions League-Sieger mit Barcelona. Di Maria, ein Champions League-Sieger mit Real Madrid. Und Mbappé, der war Weltmeister, auch das ist nicht schlecht. Also bei der Konstellation glaube ich, hoffe ich nicht nur, glaube ich, dass da viele Tore fallen werden. Und mein Tipp lautet nach 90 Minuten schon 3:2 für den FC Bayern.
Und ob dieser Tipp von Bela sich tatsächlich bewahrheitet, das könnt ihr dann hören am Sonntag ab 20.15 Uhr live im ZDF. Sandro Wagner, der ehemalige Bayern-Spieler, ist übrigens Experte beim Moderator Jochen Breyer.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Die Handballer der Füchse Berlin gehen in der Corona-Krise mit gutem Beispiel voran, beziehungsweise kommen ihrem Verein entgegen. Sie verzichten nämlich, Stand jetzt bis Ende Dezember, auf ca. 20% ihrer Gehälter. Das helfe dem Verein finanziell zumindest bis Ende des Jahres, damit sie durchhalten können. Und wenn bis dahin keine Fans in die Hallen gelassen werden könnten, haben natürlich alle Vereine ein großes Problem. Aber das hilft jetzt schon mal dem Verein und das ist top.
Und unser Flop des Tages ist Basketballer Petteri Kopponen. Das ist der Aufbauspieler beim FC Bayern Basketball. Stand jetzt aber, der hat bei den Bayern als 32-Jähriger keine große Zukunft mehr, wird als Auslaufmodell gesehen und spielt in den Planungen für die neue Saison einfach keine Rolle mehr. Deshalb wird er ausgemustert und durch den 13 Jahre jüngeren Jason George aus der zweiten Mannschaft ersetzt, der zusammen mit weiteren Youngsters in den Profikader integriert werden soll.
Geburtstagskind des Tages.
Der Mann ist ein Riese, körperlich, aber er war es auch sportlich. Boxer Nikolai Valujew nämlich, 2,13 Meter groß, zu seiner besten Zeit 150 Kilogramm schwer, 50 seiner 53 Profikämpfe hat er gewonnen, 34 davon durch K.O. Und wenn man von einem 150 Kilo Mann K.O. geschlagen wurde, da weiß man auch, ja, wo die Glocken hängen. War von Dezember 2005 bis April 2007 und von August 2008 bis November 2009 WBA Weltmeister, ehe er dann den Titel an David Hain verlor.
Die meisten Gegner sahen auch höchstens seine Glocken, weil der so groß war. Aber da durften sie nicht reinhauen.
Stimmt, Tiefschlag.
Ja, eben.
Ja gut, aber ob er das gemerkt hat, ich weiß es nicht.
Er hätte es sich zumindest nicht lange gefallen lassen, da bin ich mir relativ sicher.
Das vermute ich auch. Oh, je, je.
Aber Spaß beiseite, heute feiert er seinen 47. Geburtstag und hat dem Boxen ja schon lange abgeschworen. Denn die vielen Kämpfe, die Strapazen hatten das Beast from the East, so hieß er mit seinem Kampfnamen, letztlich in die Knie gezwungen, Gelenke und Knochen so arg strapaziert, dass er seine Handschuhe dann an die Nagel hängte.
Wahrscheinlich dann auch ganz schön weit oben hin. Na gut, also boxtechnisch galt er immer als limitiert, aber seine Erscheinung war extrem respekteinflößend. Na klar, 2,13 Meter mit 150 Kilo und mit seiner Physis und der schieren Masse war den meisten Gegnern ohnehin schon rein optisch und dann natürlich auch, was die Masse angeht, komplett überlegen. Die waren auch der Grund für seine Titelgewinne. Weder Gegner noch wilde Tiere konnten ihn schrecken. Valujew ist passionierter Jäger und als sein Wildschwein eines Tages seinen Hund attackierte, was für ein blödes Wildschwein, soll Valujew das Schwein mit bloßen Händen erlegt haben. Wahrheit oder Dichtung, man weiß es nicht, aber die Story ist gut.
Ja, und wenn man von seiner äußeren Erscheinung ausgeht, dann würde ich es jetzt auch einfach mal glauben. Aber man weiß ja, die äußere Erscheinung kann durchaus täuschen, denn er gilt eigentlich privat als total netter, umgänglicher Typ. Sanfter Riese wird er auch genannt. Fürsorglicher, liebevoller Familienvater, charmant, auch witzig. Angeblich und verheiratet ist er übrigens mit einer 100 Kilogramm leichteren Balletttänzerin.
Auch da bekommt man jetzt wieder Kino im Kopf. Nach seiner Boxkarriere zog er als Politiker ins russische Parlament, in die Duma ein. Dort sitzt er immer noch und äußerte sich erst vor wenigen Tagen zum Beispiel relativ fragwürdig zu den Massenprotesten in Belarus, schlug sich verbal auf die Seite der Machthaber.
Ja, ist ein Putin-Anhänger, der gute Valujew. Normalerweise würde man bei Boxern jetzt kommentieren, der hat wohl ein paar Mal zu viel was auf den Kopf bekommen. Bei ihm, haben wir eben schon gesagt, war das ja nachweislich nie der Fall, kam ja keiner ran. Aber so ganz richtig scheint da oben nicht alles verdrahtet zu sein. Trotzdem sagen wir heute Happy Birthday Nikolai Valujew, schon allein aus Angst.
Heute in der Sportgeschichte.
Es war ein besonderes Länderspiel, das am 21. August 1955 im Moskauer Dynamo-Stadion ausgetragen wurde. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg standen sich die UdSSR und die BRD in einem Freundschaftsspiel gegenüber.
Vor allem sportpolitisch war es natürlich ein höchst brisantes Aufeinandertreffen, zumal der Kalte Krieg mehr und mehr für frostige Stimmung zwischen den Blöcken sorgt und außerdem immer noch von tausenden deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion in den Lagern, sie saßen da immer noch. Deshalb war die Ansetzung dieses Spiels höchst umstritten, zumindest zu dieser Zeit.
Aber letztendlich erkannten Politiker und auch Sportfunktionäre, dass dieses sportliche Aufeinandertreffen durchaus auch eine Chance sein könnte, um langsam wieder diplomatische Beziehungen zu der UdSSR aufnehmen zu können.
Unter diesen Vorzeichen war das sportliche Ergebnis, eine 2-3 Niederlage der deutschen Mannschaft, dann auch eher zweitrangig. Wichtiger war die positive Stimmung auf dem Feld, unter den 80.000 Fans im Stadion, dem auch 1.500 mitgereiste deutsche Fans dabei waren und generell die friedliche Stimmung insgesamt rund um das Spiel.
von Hass gegen den ehemaligen Kriegsgegner war auch beim Bankett nach dem Spiel unter den Spielern wohl nicht zu merken. Das berichtete später zum Beispiel der Torhüter Fritz Herkenrath. Die Gastfreundschaft der Sowjets sei hervorragend gewesen. Alkohol floss in Strömen, man unterhielt sich prächtig und letztlich bereitete das Spiel dann so auch eine entscheidende Begegnung auf politischem Parkett hervorragend vor.
Drei Wochen später reiste nämlich dann auch Bundeskanzler Konrad Adenauer zu Verhandlungen nach Moskau. Und zwar mit Erfolg, denn nach diesem Treffen mit den höchsten Sowjets kamen dann auch die letzten deutschen Kriegsgefangenen wieder frei. Der Fußball als Wegbereiter für politische Annäherung.
Stand jetzt aktuell.
Am Samstag wird in Magdeburg ein Box-Comeback über die Bühne gehen. Juan Pablo Hernández kehrt nach 5-jähriger Pause in den Boxring zurück und trifft auf den US-Amerikaner Kevin Kingpin Johnson, ein Boxer, der auch schon einiges in seiner Karriere erlebt hat.
Dazu gleich mehr, erstmal zu Hernández. Der gebürtige Kubaner hat seit 2013 auch den deutschen Pass und war bis zu seinem Rücktritt 2015 ungeschlagener IBF-Weltmeister im Cruisergewicht bis 90 Kilogramm. Zuvor hatte er zahlreiche Interkontinentaltitel gewonnen, doch dann musste er die Boxhandschuhe an den Nagel hängen.
Ja, er hatte Verletzungsprobleme, Ellbogen und Knie waren lädiert, er musste operiert werden und sagte dann dem Boxsport erstmal Lebewohl, aber er arbeitete weiter als Boxtrainer in Stendal. Doch jetzt will er selber noch einmal wissen, endlich wieder frei von Verletzung und voller Tatendrang und überredet von seinem Trainer Christoph Schlender, will er eben wieder in den Ring. Wie hat der Coach das denn geschafft?
Durch Gespräche, wir sind ja auch Freunde, ja, viele Abende miteinander verbracht und man spürt schon, wenn jemand mit der Aufgabe, die er hat, nicht so zufrieden ist, dass da noch was ist. Und letztendlich haben wir jetzt schon so eine tolle Sache hier erlebt. Wir können das jetzt zu Ende bringen.
Coach Christoph Schlender sagte das in der PK vor dem Kampf. Hernández tritt vor allem in einer neuen Gewichtsklasse an. Nicht mehr im Cruisergewicht. Dazu hat er mittlerweile zu viele Kilo auf den Rippen, sondern im Schwergewicht. Das hat dann einfach praktische Gründe. Abkochen muss nicht sein. Und das ist gut, sagt Hernández.
Jeder, der Gewicht gemacht hat, wird wissen, wieso ich jetzt lache. Also Gewicht zu machen, das tut mehr weh, als man sich vorstellen kann. Ich habe es richtig viele Male bewiesen, dass es geht. Der Preis dafür ist zu hoch. Das tut sehr weh. Aber jetzt, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Ich freue mich einfach, weil es fühlt sich sehr gut.
Abnehmen muss er im Schwergewicht jetzt nicht mehr so arg. Diese Last ist Hernández zumindest los. Und jetzt kann er es mit vollem Gewicht und voller Konzentration gegen Kevin Johnson wagen. Ja, aber wer ist denn dieser Kevin Johnson eigentlich?
Ein mittlerweile auch schon 40-jähriger US-Amerikaner, der allerdings erst mit 18 Jahren mit dem Boxen angefangen hat. 43 Profikämpfe, 30 Siege, 16 durch K.O. Und seitdem er eher auf der Habenseite eigentlich ganz Gutes zu vermelden, aber er ist auch schon 10-mal in seiner Karriere als Verlierer aus dem Ring gegangen. So zum Beispiel nach Punkten gegen Vitali Klitschko, gegen Tyson Fury, aber auch nach dem technischen K.O. gegen Anthony Joshua.
Johnson ist übrigens Linksausleger, Hernández Stil ist die Rechtsauslage und was glaubt Trainer Schlender, was sein Schützling nach der langen Pause am Samstag dann reißen kann gegen diesen Gegner?
Wir sind, muss ich sagen, natürlich am Anfang. Ja, man kann natürlich jetzt hier, man muss sich da langsam ranarbeiten, das haben wir gemacht. Wir haben jetzt am Gewicht geschraubt, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten abgestellt am Körper, was noch nicht gestimmt hat und haben gut trainiert. Und wir sind im Aufbau noch und freuen uns jetzt zu gucken, wo wir stehen am Samstag. Und das ist schön.
Und ob das auch aus der Sicht von Hernández schön wird, das könnt ihr mitverfolgen am Samstag ab 22.20 Uhr im MDR. Da gibt's den Kampf live zu sehen.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Im Golf läuft unter anderem das erste FedEx Cup Playoff auf der PGA Tour. Zudem sind die Damen bei ihrer British Open am Start. Und auch Fußball wird selbstverständlich gespielt. Klar, die europäischen Wettbewerbe finden ihre Sieger. Da haben wir euch schon ausführlich drauf vorbereitet. Aber in Frankreich, da beginnt auch schon wieder der Ligabetrieb. Heute Abend eröffnen Bordeaux und Nantes die Saison. Am Wochenende läuft dann ganz regulär der Rest des ersten Spieltags. Natürlich noch ohne Lyon und PSG.
Tennis gibt es am Wochenende auch in New York, startet mit der Western and Southern Open bei den Damen und Herren am Samstag die Generalprobe für die US Open. Eine Woche später mit dabei ist unter anderem auch Novak Djokovic und der hat seine blütenweiße Weste zu verteidigen. Stand jetzt hat er nämlich in diesem Kalenderjahr noch kein offizielles Tourmatch verloren.
Motorrad wird auch wieder gefahren, diese Woche noch einmal in Spielberg. Da gab es ja letzte Woche einige schwere Stürze und Diskussionen um die Sicherheit und um zu risikoreich zu Werke gegangene Fahrer. Hoffen wir, dass diese Woche alle etwas besonder zu Werke gehen. Stand jetzt ist noch nicht klar, ob auch MotoGP-Pilot Johann Sacco wieder mitfahren kann. Der hat ja diesen einen schweren Crash letzte Woche ausgelöst und sich im Anschluss einer Kahnbeinoperation unterziehen müssen. Er dürfte laut Reglement frühestens am Samstag im dritten Training wieder mit dabei sein.
Tischtennis wird gespielt, da steigt das Finalturnier des Düsseldorf Masters leider ohne die beiden deutschen Zugpferde, ohne Timo Boll und Dmitri Ovtcharov. Beide hatten sich zwar qualifiziert für die Endrunde der Corona-Turnierserie, aber Boll hat Magen-Darm und Ovtcharov muss für seinen russischen Club Fackel Orenburg anderweitig spielen.
Stand jetzt also viel los am Wochenende und stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Habt einen schönen Freitag, einen sonnigen Start ins Wochenende und viel, viel Zeit für euch, für eure Lieben und vielleicht auch für ein bisschen Sport. Geht laufen, geht paddeln, fahrt eine Runde mit dem Rad und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.